Ich habe jetzt 40 Jahre versucht, es nicht zu tun, aber wir bekommen jetzt ein...
Hat Aurora, nachdem es verschoben hatten letztes Jahr, tatsächlich den ersten L4 vollautonomen Truck fahren lassen. Und das ist wirklich ein crazy Meilenstein.
Waymo in Austin hat mittlerweile mehr Fahrten als menschliche Fahrer. Das schlägt sozusagen in die Kerbereien des autonomen Fahrens.
Ich glaube, dass wir WeRide, Momenta, Pony AI, irgendeinen von diesen Chinesen, und wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, hätte ich gesagt, du wärst WeRide, autonom fahren lassen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Mobility Mavericks, die absolute Nummer 1 der Podcasts. Live und in Farbe mit dem herausragenden Michel Stumpe. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Schritzemeier. Sag mal, wenn du guten Morgen sagst, ne?
Ja.
Es gibt ja vielleicht auch Leute, die das am Nachmittag oder am Abend hören.
Oh mein Gott.
Jetzt mind blown. Und du hast gerade gesagt, 8. Mai und wir nehmen um 8 Uhr auf. Ja, das ist, glaube ich, der früheste Podcast, außer der, den wir aufgenommen haben, als du in Espen warst, glaube ich.
Ah, stimmt, da war es 3 Uhr morgens oder so.
Ja.
Da sah ich diese Fotos, da sah ich wirklich zerstört aus.
Aber ja, heute aber ins Kamera. Aber die Haare sitzen immer, also es ist
ja
schon aber sehr
komisch,
sexy.
Ne? Ich gucke auch gerade, aber meine Haare sind so ein bisschen, ja, diese Locke hier vorne kriegst du nicht gebändigt.
Ja.
Meine Mutter sagt, das sind die Teufelshörner gewesen, die hier rausgewachsen sind. Aber
ja,
die
das
hat natürlich,
kann ich mir gut vorstellen.
Was weiß die schon? Ja?
Ja. Die kennt dich ja kaum. Ja?
Ich muss aufpassen. Ich kriege also im Familienchat ist natürlich jetzt wird natürlich kommentiert, was ich hier in diesem Podcast von mir gebe.
Ja,
ich
auch, ja.
Da kriege ich natürlich öfter mal Ärger, wenn da, also ich sage jetzt mal, leichte Unschärfen da sind in der Darstellung einzelner Protagonisten.
Apropos Protagonisten, ich habe gestern mit meinem lieben Kollegen Markus Elsässer gesprochen. Schöne Grüße gehen raus an dich. Der hört uns immer samstags morgens beim Laufen. Also er sagt, das wäre sehr unterhaltsam. Und man kann manchmal den, wenn wir dann so richtig abnerden in der VC-Slang, ja, dann kann man dem schwierig folgen. Aber der Rest wäre unterhaltsam.
Ah, interessant, ne? Ich versuche das ja immer, also ich versuche Anglizismen zu vermeiden und Akronyme. Aber das habe ich auch schon irgendwie 2-3 Mal gehört, dass die Leute sagen, ja, das wird dann irgendwann eine sehr spezielle Sprache. Und das finde ich einfach witzig, weil man einfach natürlich oft, man ist ja, also man sieht ja den Splitter in den Augen der anderen und nicht den Balken, den man selber vorm Kopf hat. Das ist immer so. Und man denkt halt immer so, wieso? Das ist ja total banal, was ich da gerade sage. Aber man hat dann schon irgendwie seine eigene Bubble und redet dann in seiner eigenen Sprache so ein wenig.
Also
das kann auch vielleicht sogar arrogant rüberkommen oder irgendwie so nach dem Motto, ja, keine Ahnung, aber es ist unbewusst, man macht das einfach. Das ist so wie Ärzte eben auch ihre Kürzel haben und so weiter und so und Anwälte und hast du nicht gesehen, hat man das vielleicht, haben wir das auch?
Also wir sind ja beide relativ drin gewesen und sind es immer noch in dieser Berliner Start-up-Szene und da war es häufig so, als ich neu dazugekommen bin, damals aus London nach Berlin gezogen, so nach einem Jahr bin ich nach Hause gefahren in meine alte Heimat und habe angefangen zu sprechen und meine Eltern haben mich nur angeguckt und haben gesagt, sag mal, was sprichst du jetzt gerade für eine Sprache? Und ich glaube, die Berliner Prenzlauer Berg Startup-Bubble-Sprache ist vergleichbar mit dem norddeutschen Plattdeutsch. Ja? Also, das ist die Sprache, die sprechen halt irgendwie nur so ein paar ganz wenige, ja, und man fühlt sich wohl, wenn man es dann macht. Mhm. Aber Leute außerhalb dieser Bubble oder außerhalb dieser Region verstehen dich halt null, ja.
Ja, das ist, ja, ich glaube, und davon. Ich glaube, davon kann man sich halt auch nicht frei machen. Ich glaube, das wäre jetzt ungerecht zu sagen, nein, die anderen haben so einen gewissen Habitus, aber ich habe den nicht. Vielleicht das, das, das färbt halt einfach auf die Sprache und das auf einen selbst ab in der Bubble, in der man sich bewegt. Da bin ich 100% dabei. Ich versuche es zu vermeiden, versuche das Feedback mal mitzunehmen, aber es ist schwer und es fällt mir natürlich, oder es ist vor allen Dingen deswegen auch schwer, weil wir ja extrem viel extemporieren. Man merkt das natürlich nicht, weil es ultra professionell
ist. Ist auch ein starkes Wort, extemporieren.
Ausdenken sozusagen. Oder wir reden ja wirklich, wir reden und denken gleichzeitig.
Ja.
Also du bisschen mehr denken, ich bisschen mehr reden, aber in Summe sozusagen im Schnitt ist es gleich verteilt. Wenn das so ist, dann fällt man natürlich vielleicht auf so ein Sprachmuster zurück, das man im täglichen Geschäftsgebrauch auch nutzt. Und Punkt.
Ist wahrscheinlich auch so ein Erkennungsmerkmal, ja? Also quasi die verbale Patagonia-Weste am Ende des Tages.
Patagucci. Ja, aber 100%. Nochmal, wir alle haben Social Codes, mit denen wir uns umgeben, ja? Und wenn ich natürlich jetzt hier immer Witze mache über die irgendwie Lastenbike-fahrenden, in der Marketing-Agency arbeitenden Menschen, die im Zeit für Brot anstehen und mich so ein bisschen über die lustig mache, dass ich das da irgendwie diesen Zeitgeist komisch finde, das ist natürlich total, das ist ja total heuchlerisch, weil ich ja genauso in so einer Bubble mich befinde, genauso spreche, nur halt ein bisschen vielleicht leicht anders geartet. Und das ist natürlich für viele Menschen wahrscheinlich genauso nervig. I don't blame him. Ja, also sozusagen, das wird dann so sein. Insofern, ich glaube, ein bisschen Demut tut allen gut so.
Du, aber solange die nicht die Augen verdrehen, wenn du in den Raum reinläufst, ist alles gut, glaube ich.
Ja, das ist das Schöne an so einem Ego, das blendet das ja aus.
Ja. Der Eisbrecher unter den Egos, ja. Das wird einfach zur Seite geschoben. Ja.
Aber wirklich, Ignoranz ist doch ein Gottesgeschenk.
Ist es.
Das ist doch perfekt, sozusagen. Du merkst, wenn du es noch nicht mal merkst und einfach denkst, Mensch, die Menschen mögen dich wirklich alle sehr, das ist doch super. Also in der Illusion möchte ich eigentlich auch angelogen werden. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute mich anlügen. Es ist viel schlimmer, wenn ich mit der kalten Realität konfrontiert werde.
Ich habe kalte Realität, ich habe ein Geständnis zu machen. Du hast es gerade angesprochen. Ich habe jetzt 40 Jahre versucht, es nicht zu tun, aber wir bekommen jetzt ein Lastenrad.
Nein, so jetzt bin ich aber sehr gespannt. Aber schon ein Christiania oder so ein Bububu? Da müssen wir jetzt mal einsteigen. Also, wie sieht dieser Markt aus? Was wird da zurzeit geboten? Gibt es da nur noch E-Angebote? Wie viele Kinder passen bei dir vor da rein? Und kann man in der Box, wo die Kinder sitzen, ist dann Anschluss USB-C, um die Handys zu laden.
Du wirst
erzähl
lachen,
mal, gibt's. Das interessiert mich.
Ohne Witz.
Ja, ich wusste, dass es gibt. Ich wusste es. Okay, erzähl.
Also es gibt unterschiedliche. Wer gerade aktuell richtig durchstartet, ist eine niederländische Marke, nennt sich Urban Arrow. Also der urbane
Pfeil.
Das
sind aber nicht die bankrott gegangen sind, weil die Kinder immer rausgefallen sind während der Fahrt, ne? Wie hießen die denn?
Babu.
Ah, nee, das waren...
Das war Babu.
War es Babu?
War das. Mhm. Ja, Babu hat vorne, die sind nicht rausgefallen. Da ist entweder die Achse gebrochen oder die Bremsen haben nicht funktioniert.
Gut, ich meine, das ist ja eigentlich, man kann nicht alles haben.
Genau. Nee, und diese Urban Arrow, die sind wirklich stark, weil so eins kriegen wir auch in Grün. Da kriegst du drei Kinder rein, auch in dem Alter. Und es macht einfach null Sinn. Der Große geht jetzt seit einem Jahr in die Schule fast. Da brauchst du mit dem Auto nicht vorfahren. Und drei Kinder zu unterschiedlichen Orten morgens zu bringen, ist mit dem Fahrrad einfach echt das Allerschnellste. Kennst du, ja?
You're singing to the choir. Das hatte ich zwei Jahre lang. Drei Kinder auf drei verschiedenen Schulen. Aber ich musste die mit dem Auto tatsächlich fahren, weil es so weit auseinander war. 50 Minuten. Best Case morgens. Also nur den School Run zu machen sozusagen. Dann habe ich mein Auto dann wieder hingestellt und bin brav mit dem Schienenersatzverkehr. Weil ich wohne ja north of the wall hier in Berlin. Also ich wohne ja wirklich, die Leute fragen immer, ob man die Ostsee schon sieht von meinem Fenster aus, weil es ich werde immer veräppelt sozusagen, weil ich nicht im fancy Wannsee wohne, sondern irgendwie tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft in Pankow. Aber ja, verzeih mir, jetzt habe ich unterbrochen. Also, Arrow, ich habe mir das gerade angeguckt. Also, wir haben zwei Räder nur, ne? Also sozusagen ist ein richtiges Fahrrad. Also in Line und die Kinder sitzen vor dir. Wie es so klassischerweise beim Lastenrad
ist. Die Fahrradhersteller, die sind mittlerweile richtig, richtig gut. Vor allen Dingen diese Cargo-Bikes, weil die haben sich das Bauen aus der Automobilbranche abgeschaut. Und die stellen sich auch oder holen sich auch die Ingenieure aus der Automobilbranche. Die bauen mittlerweile richtige Plattformen. Dieses Urban Aero zum Beispiel, das kriegst du in unterschiedlichen Längen, das kriegst du in unterschiedlichen Ausstattungen, also breit, kannst Cargo vorne draufschrauben, kannst Kindersitze vorne draufschrauben.
Ja.
Das ist alles schon nicht schlecht. So, und das
gibt es in jeder Ausführung, außer in billig, sehe ich gerade. Da, das ist jetzt, also das, was kostet das Einsteigermodell? Eher so 5.000 Euro, hätte ich jetzt gesagt.
Nee, das geht los bei 6.500.
Oh, okay. mit einem Rad.
Ja, genau.
6.500, aber ist jetzt deins mit einem E-Motor noch mit dabei?
Du kriegst die gar nicht mehr ohne. Also ich wüsste jetzt nicht wo. Es gibt noch diese Babu-Bikes, die wir gerade erwähnt
haben. Die haben E-Motor, aber keine Achse.
Ja, nee, die gibt es weder mit Motor noch mit Achse. Darf ja aber auch ohne Bremsen. Die gibt es noch, aber die meisten sind jetzt auf E umgestellt und es macht auch total Sinn. Ja? Also nicht nur in Berlin im Prenzlauer Berg, sondern auch in Städten hier, in kleineren Städten wie Osnabrück, Bremen, anderen. Die haben Übersätze, also du kannst die Kinder vor Wasser schützen, kannst dir noch so einen geilen Poncho anziehen. Also ja, keine schlechte Sache.
Das fände ich ja echt auch geiler eigentlich, ne? Dass sie sozusagen so wie so ein Navy SEAL Team auf so einem, wie heißen diese Scorpio? Nee, wie heißen diese Schnellboote? Diese
Landungsboote.
Die Landungsboote. Scorpion heißen die? Oder? Ja. Genau, dass deine Kinder so in der Gischt sozusagen vor morgens in den Kita gefahren werden. die Fahrräder sehen echt super aus. Genau, ich hatte immer einen Christiania. Das war früher... Das fand man cool damals. Das war auch relativ, ich weiß nicht, was das gekostet hat, 2.000 Euro, glaube ich, war natürlich nicht und du hattest ja zwei Reifen vorne, einen hinten und die Lenkung war max, also man ist leider auch öfter mal aus der Kurve geflogen, weil wenn du zu scharf abgebogen bist, hat halt sozusagen, ist dein Fahrrad der hintere Teil weiter geradeaus gefahren, während der vordere nach rechts biegt und du bist dann halt, hast einen kleinen Abstieg gemacht. Das ist meiner Schwester leider mal passiert mit meinen Kindern. Also das Fahrrad sieht echt super aus. Wie fährt sich das? Also wie wackelig? Also ich sehe, also wie fährt sich das?
Wie ein normales Fahrrad.
Ja?
Also gewöhnst dich dran. Ja, einen anderen Schwerpunkt, aber die sind mittlerweile so gut gemacht.
Also auch wenn Wendekreis und also und wenn du abbiegst und so weiter, hast du da ein gutes Handling?
Also die haben Scheibenbremsen wie ein Porsche. Das ist kein Witz. Die
auch farbig?
Sind aber noch nicht, aber es kommt vielleicht noch. Die sind aber so unter Last, diese Scheibenbremsen, weil diese Fahrräder so viel wiegen, die wiegen jenseits der 50 Kilo, dass du die einmal im Jahr mindestens austauschen musst, diese Scheibenbremsen.
Bitte was?
Ein so ein Scheibenbremsenwechsel kostet einfach mal 400 Euro. Ja, also das kommt sozusagen zur Wartung von diesen Fahrrädern.
Ich bin jetzt kein Profi, aber so ein Porsche, der fährt ja auch ein paar Kilometer im Jahr. Wenn du mir sagst, die haben aus der Automobilindustrie gelernt, was sind denn das für Scheibenbremsen, dass die, das kann mir gar nicht, die musst du einmal im Jahr wechseln,
ja.
weil die platt sind?
Ja, also zumindest die Backen, höchstwahrscheinlich dann meistens auch die Scheiben. Ist also alles
irgendwie...
Das ist Wahnsinn. Also mir war es auch nicht bewusst, aber ich habe mich mit dem Verkäufer, der hat seinen Meister im Fahrradbau gemacht.
Ja, geil, kenn ich auch jemanden.
Also das ist wirklich ein cooler Typ, ist für mich offen gesagt ein Traumjob, die Vorstellung, den ganzen Tag Fahrräder zu verkaufen. Im Ernst, also wäre echt eine coole Sache. Und der sagte halt, die Materialien sind super und so weiter, aber dadurch, dass du, also wenn du das jeden Tag fährst, dieses Lastenrad, und dadurch, dass es so viel wiegt, es gibt noch keine adäquaten Scheibenbremsen im Fahrradbau, die wirklich diesen Kräften ausreichend aushalten.
Ja? Das war das Problem.
Und wenn du dezidiert für Lastenfahrräder Scheibenbremsen bauen würdest, dann wären die viel zu teuer. Das heißt, wenn Startup-Idee...
Die baut
Scheibenbremsen für Lastenfahrräder.
Weight-Performance-Ratio, um mal Anglizismus zu benutzen, das gibt es einfach noch nicht. Das war mein Punkt mit dem Porsche. Ich wollte gerade sagen, es gibt doch Materialien, die offensichtlich sehr viel mehr Gewicht, sehr viel höhere Temperaturen und so weiter abfedern können. Aber das gibt es eben noch nicht und dann wäre jetzt zu teuer. Scheibenbremsen, ich erinnere mich noch, als wir früher aus einer 8 PS Vespa, eine 25 PS Vespa gemacht haben.
Okay.
Da musste man dann auch auf Scheibenbremsen irgendwann umsteigen, weil die klassischen Trommelbremsen, Spoiler, das war nicht mehr so richtig gut. Und da diese haben sich auch nicht so besonders lange gehalten, weil natürlich das waren keine Automotive-Grade Scheibenbremsen, sondern die kamen aus dem Fahrradbereich. Kannst du dir vorstellen? kannst du dir vorstellen, wie gut das lief? Also, du hast, also ich habe mir das gerade angeguckt, also die Kinder sitzen vor dir, das persönlich finde ich. Deswegen hatten wir damals einen Christiania gekauft, weil ich will meine Kinder sehen, wenn ich mit denen durch den Stadtverkehr fahre. Und ich finde, wenn du so einen Anhänger hinter dir herziehst, ich bin nicht besonders ängstlich, was meine Kinder angeht, aber dass ich die nicht sehe hinten dran und im Zweifelsfall ein Autofahrer vielleicht auch vergisst, dass hinter mir noch ein Anhänger kommt, oder ein anderer Fahrradfahrer in Berlin, ehrlicherweise, ich weiß nicht, was gefährlicher ist hier in dieser Stadt, das war mir mal ein Graus. Deswegen finde ich jetzt auch bei dem Arrow-Ding hier, man will seine Kinder sehen und ich habe auch irgendwie das Gefühl, es ist sicherer, weil im Zweifelsfall Leute, die antizipieren, dass du die Straße kreuzt, wie auch immer, die sehen ja dich und dann haben sie in jedem Fall, faktorieren sie auch ein, dass da vor dir noch jemand sitzt, versus wenn es hinter dir ist, könnte ja einer das Gefühl haben, der lässt sich ganz knapp durch und fährt weiter. Das ist so meine Angst immer gewesen. Deswegen finde ich das eigentlich, das ist ein gutes Fahrrad.
Ja, es gibt auch Studien zu Lastenfahrrädern, dass 80% der Unfälle von Lastenfahrrädern mit Fahrzeugen, also mit Autos, LKWs etc., sind Auffahrunfälle. Deswegen sitzen die vorne immer besser, die Kinder, als hinten. Also die Autos fahren den Lastenfahrrädern hinten rein, weil die natürlich anders bremsen und so weiter.
Ja, krass. Wann wird das geliefert und wie viel Traglast ist da vorne in diesem Korb drin? Ich frage, ob wir ein Video machen können, wie du mich sozusagen durch Osnabrück fährst.
Du, dich auf der linken Pobacke ist gar kein Problem. Da kriegst du bis zu 250 Kilo vorne rein. Ja, also da kannst du gestapelt ein paar Kisten Bier kannst du reinstellen. Oder was?
Ich bin gerade in der Massephase, also du solltest aufpassen. Aber okay. Wow. Ja, schon, auf jeden Fall. Der Sommer kommt.
Also was ich empfehlen kann für alle, die zuhören und ein Unternehmen haben oder in einem Unternehmen sind und beteiligt sind an einem Unternehmen, was ich jetzt gerade mache, ist bei meinen Beteiligungen zumindest, überall, dass es gibt viele, die schon so ein Jobrad oder Bike Leasing etc. fürs Unternehmen haben, aber das einführen, das ist ein absoluter No-Brainer. Da gibt es auch zwei Modelle. Das eine Modell ist, der Arbeitgeber übernimmt quasi den Leasinganteil in Gänze. Das geht dann zusätzlich vom Bruttogehalt ab. Also man kriegt quasi einen kleinen Bump auf sein Bruttogehalt. Da ist eine Versicherung mit bei und alles Mögliche. Und das andere ist, der Arbeitnehmer, also derjenige, der das Fahrrad least, zahlt das aus seinem Bruttogehalt. Das heißt, man zahlt also quasi nur 50% von seinem Nettogehalt. Wenn man das Unternehmen verlässt oder entlassen wird oder vorzeitig gehen möchte, dann ist da eine Versicherung mit bei. Das heißt, man braucht auch keine, also die Fahrräder sammeln sich dann nicht im Hinterhof des Arbeitgebers oder des Unternehmens, sondern der Arbeitnehmer kann die entweder kaufen, dann die Fahrräder, wenn er geht, oder die gehen zurück an den Leasinggeber. Und das sind mittlerweile absolute No-Brainer-Modelle.
Und ein Riesentreiber für das Fahrradgeschäft, ne? Also weil das ja alles die hochpreisigen E-Fahrräder sind und sonst was. Da gibt es also Jobrad, da gibt es, ich glaube, eine OMR-Folge von dem Typen. Mhm. Irre geiles Geschäft, ne? Also die haben ja,
das lohnt sich auch erst ab 2000 Euro Fahrradpreis, ne? Ansonsten lohnt sich der Aufwand nicht für den Leasinggeber. Also ist nur für hochpreisige Fahrräder, macht die aber auch erschwinglich und ist auch, also in Städten und generell ist das eine wunderschöne Sache, ne? Und wenn es vom Bruttogehalt abgeht, ist eine vermögenswirksame Leistung. Tolle Sache. Also kann ich nur empfehlen. Kann man auch innerhalb von einer Minute einrichten. Man hat einen Rahmenvertrag und gibt seinen Mitarbeitern dann einen QR-Code und die können alles selber machen. Kannst zu jedem Händler hingehen, es gibt keine Händlerbindung etc. Tolle Sache.
Lastenfahrräder, das ist unser Thema heute, da haben wir uns ja jetzt auch vorbereitet, nur in anderer Couleur. Es gibt sehr, sehr, sehr große Lastenfahrräder und das sind Trucks. Diese Woche,
geile Überleitung.
Schon nicht schlechter, haben wir jetzt minutenlang vorbereitet. Nee, lass mal in die Folge einsteigen, obwohl es bis hierhin schon gut ist. Und zwar Aurora Innovation, über die hatten wir mal kurz gesprochen, aus den USA. Die sind an der Börse gelistet, derzeit mit immer, also 12 Milliarden US-Dollar bepreist. Das waren SPAC, also sprich, die kamen während der sozusagen in den Zeiten der Corona-Krise an die Börse über so einen Börsenmantel-Deal. Das sind, das reden wir gleich nochmal bei Kodiak drüber, weil die das Gleiche jetzt nochmal machen. Das war für so ein, zwei Jahre wieder mal en vogue, um sozusagen Firmen an die Börse, schnell an die Börse zu bringen. Da ist in diesem Fahrwasser ist Aurora mitgekommen, mit dem Versprechen, dass sie eben 40 Tonner Oder Class 8, wie es in den USA heißt. Also 40 Tonner Trucks L4, also ohne, dass ein Mensch im Fahrerhaus sitzt, also Trucks hin und her fahren lassen, und zwar auf sozusagen Depot zu Depot. Ja, also man muss sich mal vorstellen, Fabrik wird gebracht, das, was produziert wird, wird dann hingebracht zu einem Logistikzentrum, und das Logistikzentrum Hamburg schickt es eben nach München, und da gibt es ein Logistikzentrum in München. Das ist der Hauptlauf in der Logistik, und dann innerhalb von München wird halt das Teil dann nochmal in der Feinverteilung weitergebracht. Es geht um diesen Hauptlauf, also um die größte Strecke, die man überbrücken muss, und zwischen Houston und Dallas im Bundesstaat Texas hat Aurora, nachdem es verschoben hatten letztes Jahr, tatsächlich den ersten L4 vollautonomen Truck fahren lassen, und das ist wirklich ein crazy Meilenstein für uns alle. Also tatsächlich, das können wir, ich glaube, das kann man gar nicht überbewerten, was das für die für uns bedeutet. Als Industrienation. Die sagen jetzt sozusagen, 1200 Meilen ist er gefahren, komplett fahrerlos. Ich weiß nicht, wie oft er hin und her gefahren ist. Also es ist ein Kunde, ein Truck, wenn ich das richtig sehe, ein Truck, vielleicht sind es auch zwei, aber ich glaube, einer, der
Verbrenner
hin und her
gefahren ist. Verbrenner oder
Elektro? Verbrenner. Nee, das ist alles Verbrenner. Das ist noch alles klassische, und ist ein Packer, nicht der Volvo, mit dem sie es getestet haben. Also ist ein Packer-Truck, mit dem sie da gefahren sind. Es gibt ein Video, so ein Zeitraffer-Video. 8 Minuten auf Google mit so ein bisschen No-Royalty-Music hinterlegt. Aber da kann man halt zugucken, aus der Fahrerkabine raus, wie der halt sozusagen über die Autobahn fährt und auf die Autobahn drauf und von der Autobahn runter. Da sind Ampeln auch mal dazwischen. Das ist eine Kreuzung, wo er abbiegen muss und so weiter. Also nicht innerstädtisch, aber nichtsdestotrotz auch zum Industriegebiet muss man ja sozusagen von der Autobahn mal runter und dann irgendwie noch zwei Straßen fahren. Und das ist einfach wahnsinnig aufregend. Sie haben es am 30. oder am 1. Mai gemacht. Sie hatten es angekündigt, dass es bis zum April passiert. Also wirklich Arsch über Latte, was das Timing angeht. Ich habe mir die ganze Zeit noch überlegt, ob ich das shorte, als sie das letztes Jahr angekündigt haben, dass sie es um ein Quartal verschieben müssen, weil ich es denen nicht geglaubt habe, dass sie es eigentlich schaffen. Mhm. Weil es einfach sehr, sehr komplex ist. Und man da keinen Fehler machen darf. Das Ding wirkt 40 Tonnen. Also da, wenn da ein Fehler passiert und du fährst in den Schulbus rauf oder auf irgendwas anderes, ist das, also die kinetische Energie, die von dem Ding ausgeht, ist natürlich irre.
Aber fährt der in der Stadt oder auf
nee, der fährt nicht in der Stadt. Line. Der fährt, also du kannst das Video angucken, wie ich gesagt habe, du müsstest dir so vorstellen, also A, amerikanische Dimensionen, also das Industriegebiet, und die Straßen sind relativ groß, und dann fährt er da halt sozusagen auf die Autobahn, von dem Industriegebiet auf die Autobahn drauf, und dann hast du ganze Menge Autobahn geradeaus. Es ist während des Tages, es ist wunderbarer Sonnenschein, es ist überschaubar viele andere Autos auf der Autobahn. Also die haben schon auch die Zeiten und alles so ausgesucht, dass es einfach ist. Aber er muss dann von der Autobahn runter. Der fährt dann über eine Ampelkreuzung. Die Ampelkreuzung, da fährt direkt einer mal über Rot. Und das passiert natürlich LKW-Fahrern öfter als anderen, weil natürlich der andere weiß, der LKW kann gar nicht so schnell anfahren. Und das sieht der, also sozusagen gibt es auch nochmal ein Videosnippet, wo das gezeigt wird. Dann wird er natürlich geschnitten, er muss andere Leute rein und rauslassen, weil er bei der Autobahnauffahrt, man kennt das ja, wenn dann ein LKW kommt, der kann er nicht komplett abbremsen. Auf der anderen Seite fährt der so langsam und deine Beschleunigungsspur ist natürlich nicht so lange. Das heißt, der muss intelligent dich reinlassen und so weiter. Und das macht dieser Aurora-Driver ohne Probleme. Wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Hm. Interessanterweise sind die jetzt immer noch, also die sind bei 12 Milliarden Bewertung. Ohne Revenues in Anführungsstriche ist das natürlich stolz. Aber der Kurs, dafür, dass sie diesen Milestone jetzt geschafft haben und es so lange, also bis zum letzten Drücker gewartet haben, ob es überhaupt kommt, und der ganze Markt darauf gewartet hat, hat der Aktienkurs sich nicht bewegt. Also ich sage jetzt mal 2-3% oder 5. Aber ich hätte, wenn das jetzt schon klappt, hätte ich gesagt, okay, dann müsste das ja mal 10, 15, 20% hochgehen, wenn die eh schon 12 Milliarden bewertet sind, weil dann ist die Bewertung ja basiert ja nicht auf dem Ist-Zahlen oder auch nicht auf dem nächsten Quartal, sondern einfach nur, wo man weiß, das ist ein Trillion-Dollar-Market, und wenn du dann nur irgendwie mitspielst, wird das eine riesige Firma werden.
Ja, wollte ich
gerade
sagen.
Der Milestone ist, dass du dann live gehst, und dann sind sie live gegangen und es ist nicht so viel passiert. Finde ich interessant.
Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, diejenigen, die investiert haben, trauen dem Unternehmen halt zu, dass sie es schaffen, und dann haben sie diesen Milestone erreicht und alle so, ja, yeah, cool. Also ich glaube,
Ich glaube, spielen noch zwei andere Sachen eine Rolle. Ich glaube, dass natürlich, so hart das klingt, ja, jetzt sagt man, hey geil, hast du, also nach dem Spiel, vor dem Spiel, das Spiel ist nicht, einen LKW fahren zu lassen. Das Spiel ist hunderte beziehungsweise tausende LKWs fahren zu lassen. Und das ist noch ein Weg, offensichtlich. Denn man muss auch dieses Operating-Modell nochmal komplett rausfinden. Also du hast diese Firmen wie in Aurora, Torque, die gehören zu Mercedes, 95% von Mercedes geowned, Wabi, da sind wir investiert mit InCharge. Das sind so die großen, die noch sozusagen im Commercial Trucking unterwegs sind.
Wabi.
Ende des Jahres, sagen sie immer, also per offizieller Announcement, wollen sie das Gleiche machen, was unfassbar beeindruckend wäre, weil sie dann 4 Jahre gebraucht hätten versus die anderen 12 oder 15. Also das würde bedeuten, dass dieses End-to-End-AI-Simulationstheorie wirklich funktioniert. Aber bleiben wir mal kurz bei Aurora. Die bauen diesen Driver. Das heißt, du baust jetzt erstmal dieses neuronale Netz, die das Daten verarbeiten kann, also Kamera, LiDAR, Radar, was auch immer da drauf ist, an Sensorik, und dann daraus ableiten kann, wo befinde ich mich, wie muss ich mich verhalten, und dann den Befehl gibt, bieg ab, bieg nicht ab, bremst und so weiter. Das ist die Logik, das ist das Gehirn und der Rechner, der im Auto ist. Und dann hast du das Auto selber. Da hast du ein Volvo, da hast du ein Packard, also Mercedes und die ganzen großen Hersteller. Und dann hast du natürlich die Freight Forwarder, die üblicherweise bis jetzt, ne, geht jemand zur MAN und sagt, ich kaufe einen LKW. Und on top, du hast du noch Uber Freight, also Frachtenbörsen, wo man sagt, man kann letztlich Fracht makeln. Und es ist noch nicht 100% klar, genauso wie im Robotaximarkt, wie sich das sozusagen setteln wird. Also wem gehört denn dieser Truck, wem gehört der Driver? Und wer muss sozusagen das operaten, und wo kommt die Fracht dafür her? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Sachen. Also ein Coca-Cola, die jeden Tag 1 Million Cola-Flaschen von A nach B fahren, die haben ihre eigene Flotte, ganz viel, oder eine dezidierte Flotte bei einem großen Forwarder. Da ist das Modell vielleicht ein bisschen einfacher, weil die einfach sagen, okay, wir müssen das Asset letztlich voll kaufen und oder bezahlen. Wir können aber sozusagen Fahrer einsparen, oder wir können unseren Service aufrechterhalten, trotz der Tatsache, dass es zu wenig Fahrer gibt. Und dann hast du einen ganz, 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 ganz großen Teil des Marktes, der jetzt eben von Trucking-Firmen bedient wird, die ihre eigenen kleinen Trucks haben und sagen, ich fahre eben deine Palette von A nach B. So, und jetzt muss man gucken, wie dann Aurora reinpasst, denn die wollen natürlich kein LKW-Hersteller werden. Die wollen ja eigentlich sagen, wir sind eine Softwarefirma, wir haben 85% Gross-Margin, weil wir eben nur die Software liefern. Und das ist eben, das ist noch nicht klar, wie sich das wie das genau funktionieren wird.
Ich finde es total spannend. Ich finde es auch geil, dass Houston, Texas, generell Dallas da so eine Vorreiterrolle einnimmt bei fast allen Tech-Themen. Also die wollen wirklich, nicht krampfhaft, aber mit Vollgas das nächste Silicon Valley werden, habe ich den Eindruck in den USA, ne? Nach wie vor, mit Ankündigung. Also da gibt es wirklich gute Cluster, vor allen Dingen in Houston. Warst du schon mal da?
Nein. Ich war noch nie. Ich wollte gerade sagen, ich war schon mal da, weil ich hatte irgendwie irgendwann mit 12 hat mir mal einer ein Hardrock-T-Shirt Houston mitgebracht. Das war damals mega cool. Aber da war ich natürlich nicht. Deswegen, ich wollte gerade sagen, ich war schon mal in Houston, aber ich habe mich an dieses T-Shirt erinnert. Nein, ich war noch meines Wissens noch nicht in Houston, und ich muss da unbedingt mal hin, weil ich will natürlich diese Trucks. Ja, man müsste eigentlich mal eine Autonomy-Reise machen. Atlanta, Houston, Texas und dann Silicon Valley. Ja. Oder San Francisco, um die Sachen auszuprobieren. Genau, also die sind, haben wir ja schon mal erklärt, warum. Also die in der von der Regulierung her ist das ein bisschen einfacher als zum Beispiel, wo es relativ restriktiv ist Kalifornien. Da darfst du nur bis 10.000 Pfund Ladung zurzeit fahren, und auch nur mit einem Special Permit und so weiter. In Texas und in Arizona geht das eben sehr viel leichter. Du hast natürlich, da ist sehr viel Industrie, und du hast sehr lange Wege, die dort befahren werden logistisch. Und du hast von den Temperaturen und den Wetterbedingungen, vor allem schon die Wetterbedingungen, sind ein bisschen besser als jetzt, sage ich mal, Montana oder anderes, wo du halt auch Nebel, Schnee und solche Sachen hast, die natürlich der Tod jetzt erstmal sind, weil es ultra komplex ist, im Regen, Nebel, Schnee oder alles zusammen mit einem autonomen Truck zu fahren, weil das einfach von der Wahrnehmung deiner Sensorik, ne, eine Kamera funktioniert bei Nebel nicht besonders gut, ein LiDAR die dann aktiv so einen Laserstrahl ausschicken, um zu gucken, ist da vor mir was? Die kriegen Probleme, wenn du zum Beispiel Schnee oder irgendwas hast, weil diese Strahlen halt anders reflektiert werden. Das heißt, du kriegst von der Sensorik schon große Probleme. Und deswegen ist auch, wenn man auf dem Video sieht, es ist wunderschöner Sonnenschein, gerade Straße, 5 andere Autos. Also das ist der Case, den sie sich jetzt erstmal ausgesucht haben und alles andere wird man dann sehen müssen. Aber deswegen ist da Texas auch so vorne dran. Regulierung ist favorable, aber auch die Wetterbedingungen sind gut. Plus die Kundenbasis scheint da groß genug zu sein, weil du eben in diesem Sunbelt weite Strecken zurücklegen musst für gewisse Industrien.
Mhm.
Ja, also wirklich, wirklich total. Also hätte ich nicht gedacht vor einem Jahr, dass ich mal so excited bin. wenn so ein autonomer Trakt da rumfährt und vor allen Dingen, wenn eigentlich das seit 20 Jahren versprochen wird, dass das kommen wird. Ne? Und jetzt ist es tatsächlich so. Und,
Wollen wir bei Autonomous kurz bleiben, weil da ist ja auch einiges passiert. Ne?
Shoot.
Waymo Uber.
Entschuldigung, wir wollten eine Sache noch. Kodiak, hast du, oder willst du das in unserer neu geschaffenen Deal-Section machen?
Ja.
Können wir jetzt auch live überlegen?
Wir machen jetzt am Ende, würde ich sagen, 5 Minuten Deal-Section und wir machen jetzt einmal kurz so ein bisschen Prosa.
Okay, dann ich bin Wachs in deinen Händen, Michel. Leg los.
Ja. Waymo in Austin hat mittlerweile mehr Fahrten als menschliche Fahrer. Das schlägt sozusagen in die Kerbe rein des autonomen Fahrens. Was hältst du davon?
Genau, gestern Uber-Ergebnisse und der Uber-CEO sagt sozusagen, nochmal zurück. Waymo an sich, Google-Firma, Robotaxis, die haben 2 Modelle testen. Die haben eine eigene App mal angefangen in San Francisco, wo du exklusiv Waymos dir ziehen konntest. Und das funktioniert auch gut, haben aber gleichzeitig eine Partnerschaft mit Uber und auch werden es auch mit Lyft haben und so weiter und sagen halt, wir bieten unsere autonomes Vehicles über diese Plattform an. Weil natürlich der Kundenzugang ist entscheidend, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Jetzt ist der Spezialfall in Austin, sozusagen, weil das wird alles mal durchprobiert. In Austin ist der Launch von Waymo exklusiv nur mit Uber geschehen. Das heißt, du kriegst einen Waymo nur über Uber. Und da guckt natürlich die ganze Welt drauf und deswegen redet der Uber-CEO auch in einem Earnings-Call da so lang drüber, weil das natürlich für den die Lifeline ist, weil da natürlich viele Leute oder in den letzten 12 Monaten hat die jedes Mal, wenn Waymo gesagt hat, wir haben jetzt mehr Trips pro Woche, wir gehen in andere Städte, hat der Uber-Share-Price wurde mitgenommen. Mal mindestens mittelstellig, also 5%, 6, 7, 8, 9% mal kurzfristig runtergegangen, weil die Leute Angst hatten, dass quasi Waymo ein Uber komplett ausschließen wird vom Markt. Hat sich nicht bewahrheitet. Jetzt machen die das exklusiv. Und da sagt der Uber-CEO, pass auf, Waymo hat jetzt schon mehr Fahrten als 99% der menschlichen Fahrer. Das ist sozusagen eine Aussage, die er gemacht hat. Und da gibt es, das ist aus zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Erstens würde das, wenn man mal so ganz grob, also es gibt eine Kritik derzeit noch an dem Waymo-Modell ist, dass die mit dem, also mit Masse fahren sie so einen Jaguar, sie haben ja auch einen Zika und sie haben auch wollen das mit Toyota machen jetzt und so weiter, aber bleiben wir mal bei dem Jaguar. Und dieser dezidierten Sensorik, die sie dafür, also LiDAR, Radar, Kamera, die nur sozusagen, die sie selber dort drauf montieren müssen auf das Fahrzeug, und das ist ein sehr, sehr teures Sensorik-Kit, dass diese Fahrzeuge 150.000 bis 200.000 Dollar kosten und dass du deswegen nicht ökonomisch so einfach Zehntausende von diesen Fahrzeugen auf die Straße schicken kannst, weil es einfach sich nicht rechnet. So, wenn du jetzt aber sagst, die sind so hoch ausgelastet, offensichtlich gibt es da einen Punkt, wo das profitabel wird. Und das wäre jetzt, wenn man dem Uber-CEO glaubt, wäre das eigentlich in Austin schon erreicht. Denn es gibt, ich zitiere jetzt was, es gibt einen super Newsletter, Der das heute Morgen thematisiert hat. Ich will mich nicht mit fremden Fehlern spücken, aber der es mal nachgerechnet hat, der letztlich sagt, pass auf, der beste Uber-Fahrer, also Waymo ist besser, weil die können 24 Stunden am Tag fahren, minus betanken, sauber machen. Damit hast du schon mal an sich einen Vorteil, weil der normale Uber-Fahrer, für Deutsche zucken jetzt zusammen, aber sozusagen der fährt maximal 80 Stunden die Woche Uber, weil er A, Lenkzeiten einhalten muss und B, irgendwann auch schlafen muss und leider, so hart das ist, oft auch noch andere Jobs hat, ne, um sich über Wasser zu halten, was echt, echt krass ist. Aber das heißt, das kannst du locker schlagen als in Waymo. Und die besten Uber-Fahrer hätten im Schnitt so 2 Fahrten die Stunde. Das heißt, du wärst so bei 160 Fahrten, die haben. in der Woche und ein Uber käme jetzt schon eben auf im Schnitt, sag ich mal, zwischen Waymo Uber auf 180 bis 220 Fahrten. Das sind jetzt ganz, ganz grobe Annahmen, da gibt es keine Datenbasis für, aber dass das basierend auf dem Modell, A, werden sie besser als der als 99% der Fahrer, die Aussage stimmt, und sie werden eben auch auf einer Unit-Economic-Basis werden diese Fahrzeuge profitabel, und das ist natürlich dann ein Punkt, wo jeder Betriebswirt sagt, dann kannst du skalieren, weil du kannst erst dann richtig mehr investieren, wenn du sozusagen pro Fahrzeug auch einen Profit hast und nicht mehr Fahrzeuge mehr Verluste bedeuten. Das ist schon ein Riesen-Step. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass diese Kooperation zwischen Waymo und Uber in Austin auch dazu geführt hat, dass dieser Ramp-Up so viel schneller war als in San Francisco. Das überrascht jetzt wenig, denn du hast ja alle Nachfrager, du hast ja alle Leute benutzen ja die Uber-App. Also insofern, um eine Stadt zu launchen, hat jetzt Waymo gelernt, ist eigentlich das Geilste, wenn du das mit Uber zusammen machst. Und Uber selber wird natürlich sehen, dass die werden in ihren Kundensegmenten und Gruppen und was für Arten von Fahrten und wie profitabel diese Kunden sind, da wette ich drauf, sehr schnell sehen, dass die Frequenz, wie diese Kundengruppe, die eben öfter mit Waymo fahren kann, weil sie einen kriegen, dass da die Frequenz hochgeht, dass die auch attraktivere Strecken damit fahren und. Insofern bis hierhin sehr gut gespielt von beiden, aber vor allen Dingen von Uber.
Ja, die sind ja sehr aktiv gerade, ne? Auch mit anderen Themen.
Die machen es mit jedem, würde man jetzt mal so salopp sagen. aber Uber ist on a roll. Also ich habe das hier in unserem WhatsApp-Chat, der natürlich niemals veröffentlicht werden darf, weil dann das ganz schlimm ist, aber da habe ich reingeschrieben, dass Uber meine Case, also ist jetzt schon eigentlich eine Harvard-Case-Study, wie man strategisch auf so eine Bedrohung antwortet. Wie es ausgeht, wissen wir nicht, aber bis hierhin herausragend gut drauf geantwortet. Deren Taktik ist, also sie haben zwei Sachen. Wir haben 9 Milliarden Cash auf der Bilanz Uber und produzieren Free Cashflow. Ich glaube, last 12 months waren enorm. 7 Milliarden oder sowas. Oder 6 Milliarden. Letztes Quartal 1,7 Milliarden. Irgendwie sowas. Also trailing 12 months waren Free Cashflow 7, 8 Milliarden. Irgendwie so in dem Bereich. Also sie produzieren, ist wirklich eine Cash-Cow. Aber sind strategisch bedroht. Brauchen aber als Plattform, haben wir schon mal gesagt, viele Nachfrager, viele Anbieter. Weil sonst, ne, ein Nachfrager, ein Anbieter, brauchst du keine Plattform dazwischen. Die Leute werden sich anders koordinieren. Oder deine Marge wird kaputt gehen als Plattform. Also haben sie angefangen mit Momenta, chinesisch. WeRide, chinesisch. Waymo, US. May Mobility, US. Volkswagen in den USA, also den ID-Bus, aber nominal jetzt mal Deutschland. Partnerschaften einzugehen. Mit allem, was reinig auf dem Baum ist. Inklusive, weil sie so viel Cash haben und die Firmen halt alle, ne, nur Waymo ist eigentlich so gefundet, dass die nie kaputt gehen können, den Firmen auch immer direkt nochmal 100, 200, 300 Millionen an Funding mitgeben als Teil der Partnerschaft, damit eben die Liquidität auf der Plattform bestehen bleibt und das Ökosystem weiter wächst und eben nicht Waymo schon alles platt macht vorher. Weil das ist die große Gefahr für Uber. Und da, das ist beeindruckend gut. Also die stellen die Kooperation her mit diesen autonom fahrenden Systemen, um eben das Ökosystem zu stärken. Das ist beeindruckend. Das ist einfach super.
Gibt es Koop-Partner von Uber in Europa, in die man noch investieren kann? Weißt du das?
Koop-Partner in Europa, in die man investieren kann? Du kannst die Volkswagen-Aktie kaufen, hätte ich jetzt gesagt. Keine Kaufempfehlung, offensichtlich. Muss jeder sein eigenes Research machen.
Also wir haben ja letzte Woche gesprochen über Lyft und Freenow. Mega smart. Es gibt in Frankreich, in Spanien gibt es halt Äquivalente dazu. Ne? Und Uber ist auf dem Markt selber
als
aktiv.
Plattform? Oder als
du hast ja zwei Komponenten. Du hast einmal die Customer-Seite, ja, also quasi die Monetarisierung, und du hast die Cost-Seite, also die Hardware, die Fahrzeuge etc. Ja. Es gibt, soweit ich weiß, kein Äquivalent auf der Hardware-Seite zu einem May oder einem Waymo oder anderen. Ist mir nicht bekannt. Es gab doch mal dieses israelische Startup, ist jetzt schon echt ewig her, diese Kleinbusse haben fahren lassen, die aussehen wie so Elefantenschuhe.
Ah, aber die gibt's immer noch. Oh, ich weiß, was du meinst. Scheiße, das müsste ich natürlich wissen. Ah, wie heißt denn das? Oh, scheiße. Entschuldigung, darf man das sagen? Darf man fluchen im Podcast schon, oder?
Klar. Wenn man das nicht weiß und wir Mobility Mavericks heißen, ist das, dann darf man ja, sehr laut fluchen sogar, ja.
Da kriege ich
die Krise. Der Carlo Lacovini war kurzzeitig der Geschäftsführer da aus Italien, aus Turin.
Lacovini ist einfach, das hat schon, der Name ist schon einfach.
Deine italienischen Namen klingen einfach so viel besser.
Ja, das ist einfach, da hast du einfach gewonnen mit, das muss man einfach sagen. Ich bin auch, nicht nur, dass ich nicht weiß, ich bin auch offensichtlich nicht klug genug, das jetzt sinnvoll zu googeln. Es gibt es auf jeden Fall, Punkt. Ja, ich weiß, was du meinst, aber so richtig viel weiter sind die nicht gekommen. Also nein, mir ist keins bekannt, dass in der Form schon groß genug oder weit genug ist, dass das mit einem Uber oder einem Lyft jetzt partnern kann. Frage wäre ja sozusagen, ob dann über die Volkswagen, ID.Buzz, Moja, wie auch immer, da noch was passieren kann.
Local Motors.
Witzig, dann kannte ich sie doch nicht.
Echt da, nicht?
Nee, ich hatte eine andere Bude im Kopf. Local Motors,
ja.
Okay.
Local Motors war, ich kann ja, siehst mein Screen hier nicht, die haben diese, also so wie alle Autos jetzt aussehen, haben die schon sehr, sehr früh gemacht. Also schon 2012, 2013. Ist ursprünglich ein israelisches Startup gewesen. Ich weiß nicht, ob die immer noch Israeli funded sind und da verankert sind. Sitzen jetzt aber vor allen Dingen auch in Berlin und München. München machen sie das Engineering und in Berlin machen sie die Commercial Side.
Du hast ja den absoluten Spin gar nicht verraten.
Sachen.
3D-printed car.
Ja gut, das ist geil. Ja, klar.
Das ist ein Auto, ja. Es ist sozusagen im Venn-Diagramm der Komplexität, es ist nicht nur autonom, genau, es sollte elektrisch auch noch sein und es ist 3D gedruckt.
Das ja gut, ist aber einfacher, ein Elektroauto 3D zu drucken als ein Verbrennungsmotor, ne?
Genau, das fehlt nur noch Teleportationsfähigkeit, dann hat das Auto wirklich alle reusable Rocket Launching noch integrieren, dann hast du alle Komplexität der Welt in einem.
Also die waren sehr lange krass. richtig hot. Um die ist es aber so ein bisschen ruhig geworden. Irgendwas mit dem passiert, ich weiß es nicht. Wir machen nächste Folge nochmal.
Haben sich
verdruckt, genau.
Ja, aber okay. Also nein, ich kenne keins, wo das zurzeit anstünde. Ne, wir haben ein paar Firmen hier, auch aus Deutschland, also in der TUM wird da super geforscht, in München. Du hast ein DriveBlocks-Team, die so im industriellen Kontext autonom fahren wollen, also sprich in den Minen und Baustellenfahrzeuge etc. Das also nicht auf öffentlichen Straßen, sondern irgendwie in Bereichen, die abgegrenzt sind. Du hast ein Fernride, die das in Häfen abbilden etc., aber das sozusagen von jetzt in dem Fall jetzt Passage-Robotaxi kenne ich.
Guckt euch die bei InCharge vielleicht mal an, einfach als Tipp, weil wenn es die noch gibt,
Motors?
Ja, und dann kann man da sicherlich noch ein Ticket kriegen, dass das sinnvoll ist, weil, also ich würde fast drauf wetten, dass ein Google oder ein Uber sich dran beteiligt oder sich da das holt, weil das ist wirklich das europäische Standbein hier, das Äquivalent zum Waymo in Europa.
Local Motor? Ehrlich? Wenn ich das dem Alexei sage, ich möchte in ein 3D-gedrucktes autonomes Fahrzeug investieren, da enterbt er mich sofort.
Ja?
Ja,
du musst es ja nicht 3D printen, aber die Software ist ja das, was schlussendlich entscheidend ist. Aber let's see. Und da geht es auch gar nicht so sehr um die Software, sondern da geht es ums Permitting. Ja? Und da die in Europa schon so lange unterwegs sind, werden die allen amerikanischen und chinesischen Jahre voraus sein, was das Permitting im Bereich Autonomous Driving angeht hier in Europa.
Oh, also, wir haben ja drüber geredet, Barcelona, öffentlicher Nahverkehr, ich glaube, das war WeRide, die starten wollen dieses Jahr oder nächstes Jahr. Das ist Europa. Und also,
das ist doch mal eine schöne Wette jetzt hier. Das ist nochmal eine schöne Wette.
Ich glaube, dass eher ein Chinese autonom fahren wird, als ein Europäer oder Amerikaner in Europa.
Ja?
Das ist eine, ja, wow. Glaube ich schon. Aber es ist knapp. Also wenn ich die Amerikaner mit reinnehme, dann ist es knapp. Also, ja. Also Wave aus England testet ja schon in Stuttgart. Die sind, also ne, die haben ja mal kurz angesprochen, dass die USA, Japan und Deutschland, Stuttgart, also an drei Orten der Welt gleichzeitig sozusagen autonom fahrende Fahrzeuge zumindest mal trainieren. Also die sind noch nicht live, aber die lassen die dann rumfahren und testen halt. Was schon beeindruckend ist, weil die halt die Umgebungen so unterschiedlich sind oder unterschiedlicher fast nicht sein können. Aber ich glaube, dass wir WeRide, Momenta, Pony AI, irgendeinen von diesen Chinesen und wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, hätte ich gesagt, du wärst WeRide autonom fahren lassen. Und zwar, ich sage es mal, Passenger. Ob das jetzt ein Auto ist oder tatsächlich ein Kleinbus, wo irgendwie 5 Leute oder 8 Leute drin sitzen, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, würde ich drauf wenden. Hm. Ja, jetzt muss man mal gucken. Also ich meine, Volkswagen, Moja und so weiter fährt auch schon rum. Motor AI aus Berlin. Startup auch Zulassung bekommen vom Kraftfahrtbundesamt, dass sie L4 quasi mit so einem, ich sag jetzt mal, so einem Vito Kleinbus fahren dürfen. Ein ganz interessantes Konzept. Kann ja auch wirklich falsch belegen, aber let's see.
Ja, bin ich gespannt.
Also die Zulassung ist, glaube ich, nicht das.
Doch.
Der ja, aber strukturell, glaube ich. Also, let's see.
Technisch können die Karren das alle mittlerweile. Ja, also jedes Auto, was in 2025 gebaut wird, kann theoretisch und praktisch, wenn es das Permitting zugebe, Software und sensorisch autonom fahren. Ich würde sogar schon sagen L4.
Das glaube ich nicht. Nee, da sind die noch nicht so weit. Für alle Edge Cases und alle, also sozusagen so wie in Waymo in San Francisco, das halte ich. Ich glaube, dass sie alle nah dran sind, aber sich keiner trauen würde. Und es ist nicht ein Problem des Permitting, sondern ich glaube, dass sie wissen, dass sie noch nicht so weit sind. Die würden es gar nicht probieren.
Ja, weil die maximal risikoavers sind, die klassischen OEMs. Aber
Google auch, ne? Also, wir haben jetzt auch kein. Also, wenn man Cruise anguckt.
Setz dich mal in so ein EQS rein, in so einen aktuellen von Mercedes.
Ja, kann ich mir nicht.
Also muss nicht mal ein EQS sein. Du kannst, also über Tesla müssen wir uns nicht unterhalten, aber da kannst du auch andere kleinere Fahrzeuge, die neue Generation BMW genauso. Das Geile ist ja, bei BMW sagte mir jemand, um zum Beispiel eine neue Lenkradheizung für BMW zu bauen und einzusetzen und dann in
Lenkradheizung?
Ja,
einfach nur das Nötigste ins Auto packen.
Triviales Beispiel, ja.
Ja.
Um eine Lenkradheizung in Serie zu bekommen bei BMW, muss die 1,5 Millionen Kilometer mindestens getestet worden sein. Und da darf nichts mit passiert sein, bevor die live geht. Das ist nach wie vor der Qualitätsanspruch bei den Legacy OEMs, sage ich mal.
In China hast du einen Cycle von 12 Monaten, ne? Alle 12 Monate?
Eben nicht. Also eine eben noch schneller. Also manchmal 3 Monate. Weil in China passiert jetzt Folgendes. Es ist einfach eine Schwemme an Autos und neuen Modellen auf dem chinesischen Markt. Und was gerade passiert ist, dass überdurchschnittlich häufig es Unfälle gibt mit diesen Fahrzeugen und überdurchschnittlich häufig diese Fahrzeuge brennen. Und was auf der Shanghai Auto Show ganz evident geworden ist, auch dass das Feedback dort ist, dass die Chinesen ihren eigenen Fahrzeugen nicht mehr 100% vertrauen. Und deshalb die europäischen oder die Legacy OEMs auch aus den USA bei weitem noch nicht abgeschrieben sind. Im Gegenteil, der Verkauf und der Absatz von europäischen und deutschen Fahrzeugen hat sich in den letzten 2 Monaten stabilisiert. Das ist extrem spannend. Und auch deshalb, weil wirklich dedicated Modelle für den chinesischen Markt gebaut wurden. Mhm. Und was auch spannend ist, die Firma UI aus China bietet das UI OS an für Automobile. Und mittlerweile 80% der chinesischen Fahrzeuge haben diese Software als Operating System installiert bei sich. Das ist auf der einen Seite gut, weil du kannst es standardisieren und ausrollen und skalieren, aber du kriegst halt diese ganzen Edge Cases und diese ganzen Fahrzeuge und diese ganze Customization kriegst du einfach nicht hin. Das heißt, da passieren noch gerade sehr viele Fehler. Die machen das halt sehr schnell und iterieren sehr schnell und sagen, you know, Elon Musk hat mal gesagt, if you're embarrassed of the product you're launching, then you launch at the right time. Ja? So machen die das gerade. Mhm. Ja? Und das ist extrem interessant. Aber insgesamt ist das nicht sehr viel weiter als, als das, was wir hier machen. Also die Richtung, die passt schon. Das geht, geht in die richtige Richtung für uns auch als Europäer, muss ich sagen. Aber autonome Fahne oder autonomes Fahren werden wir sehen, wer da als Erster am Start ist. Ich glaube halt, dass es regulativ so sein wird, dass allein auch von der Lobbyseite es auf jeden Fall ein deutsches Unternehmen sein wird in Deutschland, das als erstes autonom fährt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein ausländisches Unternehmen sein wird.
Jetzt hast du aber die Spielregel verändert. Hast du gesagt, in Deutschland. Du hast vorher gesagt, in Europa.
Ja, okay. Gut. Mhm. Europa, also Frankreich wird ein französisches Auto autonom fahren lassen. Deutschland ein deutsches, Italien italienisches.
Geil, Italien ist so. Ferrari.
Ferrari geht ja wieder zurück zu den Wurzeln. Das heißt, die de-digitalisieren ihre Fahrzeuge. Ne? Geht zurück zu Knöpf, Buttons und Switches.
Kann ich nur, ich bin ja wirklich ein Boomer, ich fahre jetzt einen Dacia Jogger seit 3 Wochen und das fühlt sich an wie ein richtiges Auto. Da knarzt die Tür, wenn du es auf, also das ist einfach, klingt nach Blech, du musst schalten, der Motor, also es ist alles, ich will nicht sagen wie ein Go-Kart, aber es ist super, also ich kann das nachvollziehen. Ich möchte, also Lenkradheizung, wenn ich das schon höre, kriege ich echt, ja, finde ich irgendwie schwierig. Ja. Obwohl das bestimmt seine Vorteile hat, aber also. Ich brauch's nicht. Okay. Ich bin gespannt. Wir haben eine Wette laufen. Wie immer wirst du sie gewinnen, aber bis dahin bleibe ich einfach bei meiner Überzeugung. Sonst ist dieser Podcast auch irgendwie Blödsinn.
Hast du noch zwei, drei Startups jetzt für die letzte Kategorie, die wir jetzt einführen wollen, Max? Dann müssen wir uns übrigens über einen Jingle unterhalten hier.
Oh, ja? Mein Gott. Vielleicht so ein Zauber-Jingle, so wo ein Zaubergeräusch kommt. Oder sowas, also weißt du, so ein so und dann weiß man sozusagen, da weiß der Hörer, haben wir einen Pavlov-Reflex beim Hörer, jetzt kommt was Neues. Nee, Startup habe ich keine, aber es gab viel Funding die letzte Zeit und da glaube ich, wenn man das sich mal anguckt, kann man so sehen, was gerade irgendwie heiß ist in der
Industrie.
Fang an, du hast es auch also, vorgelegt, schieß los.
May Mobility, haben wir drüber gesprochen. Was nicht bekannt ist, hat mir gestern ein Freund aus San Francisco erzählt, dass Uber sich auch an May Mobility beteiligt hat mit 200 Millionen US-Dollar. Das Geld soll genutzt werden, um weiter zu wachsen. Also wirklich spannend.
Passt mit WeRide
100 Millionen.
Ja. Genau, also Uber hat auch 100 Millionen WeRide investiert, um da in außerhalb USA, die sind schon Abu Dhabi live, in 15 weitere Städte zu gehen. Inklusive europäische Städte. Also das deckt, das ist die Strategie von Uber. Die haben genug Geld und investieren ins Ökosystem.
Ja, dann ist in Indien relativ viel passiert. Da kriegt man hier auf dem deutschen Markt gar nicht so viel mit, aber die sind vor allen Dingen stark, was so Pentalon-Lösungen angeht. Es gibt eine Firma, die ist Routematic. Ist eine Transport-as-a-Service-Lösung, also eine Pendler-Lösung mit Fahrzeugen, aber auch so eine quasi Multimodal-Lösung. Die haben 40 Millionen US-Dollar in der Series C bekommen und das soll genutzt werden, um die eigene Fahrzeugflotte auf über 10.000 Einheiten in mehreren Städten auszubauen. Die haben auch diese Rikschas, kennst du das? Diese drei reifigen Dinger.
Lastenräder. Heute die Folge ist eigentlich nur Lastenrad.
Ja, nicht ganz, genau. Dann Aether Energy, auch Indien, ist Mikromobilität und E-Roller, also quasi so ein Tier in Deutschland ist das, was die machen. Die haben IPO'd letzte Woche mit einem Börsengang und haben eine Bewertung von 2,5 Milliarden US-Dollar. Und der Börsengang hat ihnen geholfen, dass sie nochmal ungefähr 800 Millionen US-Dollar Liquidität in die Firma reinbekommen haben. Also.
Und das brauchen die, weil sie genauso wie Routematic eigene Flotte ausbauen müssen wahrscheinlich.
Ja.
Das ist halt voran. Immer diese Krux bei diesen Modellen. Ne? Also auch, weil ich Routematic mir angeguckt habe, total beeindruckend. Aber du kaufst halt Autos und fährst halt für große Firmen dann zu Stoßzeiten die Leute hin und her. Das ist das Geschäftsmodell, wenn ich es jetzt mal ganz plump zusammenfasse. Ne?
Genau so, ja, genau so. Ja. Dann haben wir noch Rivian, haben wir letzte Woche zugesprochen. Diese Woche haben sie bekannt gegeben, dass das erste Quartal gar nicht schlecht war, also von 25.
Umsatz. I'm listening, ja.
Angeblich Bruttogewinn von 206 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 1,24 Milliarden US-Dollar. Und das hat den Milestone getriggert für VW, dass sie jetzt die 1 Milliarde US-Dollar, die sie als Liquidität in das Unternehmen reingeben wollten, auch wirklich rüberschieben über den Atlantik.
Wie viel Units haben die dann verkauft, wenn die da?
Knapp 8600.
Schon krass, wie tiny das ist, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber Tesla im Vergleich hat im Januar 2025 in China 9000 Fahrzeuge verkauft. Ja, also nur in China. Also das mal im Vergleich vielleicht. Die Zahl habe ich jetzt genannt, weil ich die gerade parat hatte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was VW
ich mir auch
und
BMW überlegt, ist okay.
Und Mercedes gemacht hat, insgesamt weltweit. Aber das ist mal zur Größenordnung. Und Rivian ist ja auch nur auf dem US-Markt aktiv zurzeit. Ne?
Ja, sowieso. Und Rivian, also Rivian soll doch die Software-Defined Vehicle-Plattform werden dann und sich darauf spezialisieren, dass sie eben besonders gut, ich sag jetzt mal, die Softwareverkabelung innerhalb des Fahrzeugs als Plattform hinstellen und das eigene Design und eigene Auto bauen, das ist doch eigentlich nicht, das kann doch dann nicht deren Case mehr sein. Also, weil das scheint ja auch nicht so gut zu funktionieren, um es mal vorsichtig zu sagen. Also die Stückzahlen und dass sie jetzt, ich habe mir die PNL nicht angeguckt, aber dass sie da jetzt profitabel sind, ich würde das auch mal gern verstehen, das muss doch auch wieder mit diesen Credits zu tun haben und solchen Sachen, weil es E-Fahrzeuge sind, also die Fahrzeuge selber bei den Stückzahlen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das profitabel ist. Also ist es glaube ich nicht. Aber also was ein Glücksgriff, wenn das funktioniert für beide Seiten, für Volkswagen und für Rivian, muss man ehrlich sagen. Also wenn das so ist, dann ein echt mega guter Deal. Für beide Seiten, weil es letztlich ne auf die paar Milliarden versus, also das macht totalen Sinn.
Irrelevant.
Ist irrelevant für einen Volkswagen. Plus, wenn du dir überlegst, die Carriot, ne, die hat das, ich weiß nicht, was der Burn da im Jahr war, aber sicherlich auch was, 3 Milliarden oder sowas oder 2.
Ja.
Ja, genau. Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Geld, die dort reingesteckt werden. Ich glaube, das ist einfach nur sinnvoll. Ja, saugut.
Zwei habe ich noch. Kodiak Robotics hattest du eben schon angesprochen. Die sind über einen SPAC an die Börse gegangen.
Erklär mal, was ein SPAC ist.
SPAC ist am Ende des Tages eine leere Hülle am oder ein leeres Unternehmen, wenn du so möchtest, die schon eine Listing haben an einer Börse irgendwo in der Welt und aber keine, also leere Hülle im Sinne von, es gibt keine Operations, es gibt kein Team, es gibt quasi nur die Entity an sich. Und da kann man Unternehmen reinrollen, die dann quasi dieses Börsenlisting nutzen, um sofort an liquide Mittel ranzukommen. Das vielleicht in der Kürze der Würze. Und genau. In dem Zusammenhang haben sie 110 Millionen US-Dollar an Liquidität bekommen sogar. Also in dem Moment, wo das Unternehmen in das SPAC reingerollt wird, sind sie wieder live an der Börse. Das grüne Lichtlein geht an und man kann Aktien kaufen von diesem Unternehmen. Das hat gut funktioniert.
Genau. Bewertung 2,5 Milliarden ungefähr. Ne? Ich glaube, es gibt so eine Rechnung. Also mit dem Cash drin und so weiter ist es bei 2,6 oder so. Aber 2,5 Milliarden bewertet. Muss man dazu sagen, dieses Spec-Vehikel, das das gekauft hat, ist Teil einer Shareholder-Gruppe sozusagen, die schon in Kodiak investiert waren. Aber das ist ein riesen Erfolg, weil die mit relativ schmalen finanziellen Mitteln und Funding-Runden, also nicht im Milliardenbereich, sondern im niedrigen 100-Millionen-Bereich, was für autonome Truckfahren echt wenig ist, da ein super Produkt hingestellt haben. Aber es schwierig, glaube ich, war im Fundraising, aufgrund einfach der Großwetterlage, aber auch der Konkurrenz, die da herrscht und dass man sich sukzessive aus diesem großen Trucking-Markt zurückgezogen hat und dann gesagt hat, hey, oder gesagt, das wollen wir irgendwann nochmal machen, aber wir konzentrieren uns jetzt auf Minenfahrzeuge und solche Themen und Defense, also so Pickup-Trucks, die sozusagen an die Frontlinie fahren können, autonom. Das sind aber deutlich kleinere Märkte und das war dann schwierig. Und dass sie das jetzt so hingestellt haben mit frischem Geld, spricht für die. Man muss dazu sagen, Kodiak waren die ersten, die sozusagen das vollautonome Minenfahrzeug ausgeliefert haben Anfang des Jahres. Das haben wir mal ganz kurz erwähnt. Also jetzt haben wir Aurora auf der Straße, öffentliche Straße, und Kodiak aber ein paar Monate früher haben so einen Minentruck, glaube der Sand hin und her fährt bei so einer Sandmine, irgendwo im Outback ausgeliefert. Also auch da ist ein Proofpoint, dass sie das autonomes Fahren kommerziell zum ersten Mal genutzt wird. Insofern Glückwunsch.
Dann habe ich noch als letztes ein spannendes Unternehmen, das noch nicht die Milliardenbewertung hat, sondern vielleicht sogar noch fundable ist oder sicherlich fundable ist. Und zwar geht es um ein kanadisches Unternehmen, nennt sich Brace Mobility. Was die machen ist, die machen Sensorik für elektrische Rollstühle. Finde ich total spannend. Hat sich noch keiner Gedanken drüber gemacht. Und die haben 5 Millionen kanadische Dollar bekommen, unter anderem von Toyota. Einem Mars Mobility Fund heißt der. Und die sollen diese Sensorik für Rollstühle weiterentwickeln und den Leuten halt, die dort drin sitzen, mehr Sicherheit zu geben. Da würde ich auf jeden Fall mal reinschauen für alle Beteiligten, weil das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was massiv, massiv Potenzial hat global.
Geil. So, uns wird angezeigt, dass wir die Stunde bald voll haben. Eine letzte Sache haben wir noch. Jeder, der zugehört hat, weiß, dass ich auf sowas immer achte. Und zwar gibt es eine Firma, die heißt Mach Industries. Haben eine 100 Millionen Finanzierungsrunde jetzt abgeschlossen. Dann damit bewertet, glaube ich, knapp 600 Millionen Dollar nach Erhalt des Geldes. Angeführt von sozusagen absoluter Champions League, was das angeht, von Kostler Ventures. Davor war Bedrock schon drin. Die bauen, das ist eine Defense-Firma, die bauen sozusagen senkrecht startende Raketen, Wetterbeobachtungsballons und Satelliten für den Einsatz eben im militärischen Kontext. Und wollen auch sozusagen, also man weiß nicht, was die alles produzieren, aber auch sozusagen Raketensysteme, die aus dem Orbit sozusagen auf die Erde zurückgeführt werden können und dort wirken. Also es ist so ein 21-jähriger MIT-Dropout, der das gegründet hat. Also es ist eine ganz illustre Geschichte, aber da 100 Millionen einzusammeln, ist wirklich beeindruckend. Und die Webseite und wenn man die Raketen dort fliegen sieht, das ist schon tatsächlich beeindruckend. Klar, man darf nicht vergessen, dass das alles bedeutet, dass diese Raketen im Zweifel auch jemanden treffen und töten. Das will ich nicht verschweigen, aber das ist wieder mal ein Zeichen, dass da die Defense-Industrie dort drüben, also Anduril ist die andere große Firma, aber Mach Industries, also deutlich größer natürlich, die sind irgendwie 30 Milliarden bewertet zurzeit, aber Mach Industries ist so ein, Sequoia war Seed-Investor, dann jetzt Kostler und so weiter, das ist wirklich der Going Places, richtig, richtig, richtig gut. Würde ich mit InCharge natürlich sofort machen, aber als europäischer Fonds in so ein Industrie-Ding, in Waffenindustrie zu investieren, A, darf ich das nicht und B, müsste ich da viele Sachen beantragen, ob ich das überhaupt sehen darf, was die an was für eine Technologie dort bauen. Leider in dem Falle nicht, aber herzlichen Glückwunsch darüber.
Sehr schön. Du, dann sind wir am Ende angekommen. Es war mir wie immer eine Freude.
Ja, das ist fast ein bisschen schade.
Ja.
So, was machen wir jetzt?
Jetzt Feiertag in Berlin. Ich setze mich gleich wahrscheinlich eine Runde aufs Rad oder besser nicht. Fällt mir gerade auf mit dem Arm. Mal gucken.
Ich wollte gerade sagen, du hast einen gebrochenen Arm. Okay. Heute ist Feiertag in Berlin. Ich muss jetzt dann irgendwann nach Hause, weil ich versprochen habe, dass ich meinen Kindern Frühstück mache. Die werden wahrscheinlich völlig verlottert vor der Playstation sitzen und Rocket League spielen. Reden wir das nächste Mal drüber. Ein Autorenn-Fußballspiel. Gibt es eigentlich was Besseres als sowas? Also ein grandios gutes Spiel. Und dann versuche ich den Frühstück zu machen und dann gehen wir mit meinem Großvater auf die Museumsinsel, mit meinem Vater auf die Museumsinsel und machen und essen Eis. Das ist mein Plan für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
Michael. Genieß es, schönen Tag. Bis
aus.
Nächste Woche.
Küss die Hand.
Danke. Ciao, ciao.
Tschüss.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.